Wandelt als Kinder des Lichts. Die Furcht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Mit dem Wochenspruch aus Epheser 5, 8b, 9 möchte ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern möchten, begrüßen. Wie man schon sieht, das Predigtthema heute: Familie. Matthäus 12, 46 bis 50. Jesus kriegt Besuch von seiner Familie. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Danke, Vater, dass wir heute hier diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Sei du mitten unter uns und segne alle, die dein Wort weitergeben. Segne auch Herrn Ries, der heute für uns die Predigt hält. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können, allen, die krank, einsam und mutlos sind. Schenke ihnen deine Liebe, Geborgenheit und Ruhe. Herr, schenke uns ein aufmerksames Herz, damit wir die richtigen Worte zur richtigen Zeit finden, um deine Botschaft anderen weiterzugeben, damit unsere Gemeinden wachsen und viele durch deine Botschaft den Weg zu dir finden. Ich bitte dich auch für die Mächtigen dieser Welt, dass sie aufeinander zugehen, die Kriege beenden und Frieden miteinander schließen. Hilf den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die vielen Probleme zu lösen. Du hast alles so wunderbar erschaffen, Vater, ohne dich gäbe es nichts. Hilf uns, deiner Schöpfung uns würdig zu erweisen. Danke, Herr Jesus, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Danke für deine große Liebe und Gnade. Schenke uns Hoffnung und Frieden. Sende uns deinen Heiligen Geist und halt deine Hände über uns. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus Johannes 15 die Verse 9 bis 17. In der Liebe Jesu bleiben. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freude, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Camillo ist traurig, weil er sich einsam fühlt. Der Camillo spricht: Herr, es geht mir nicht gut. Ich habe niemand, bei dem ich mich ausruhen und auftanken kann. Jesus spricht: Du hast doch mich, Camillo. Das ist ja ganz schön mit dir, Herr, aber ich brauche auch irdische Freunde. Darf ich dich daran erinnern, dass auch du Freunde hattest? Lazarus und Johannes. Aber wenn es darauf ankam, war ich immer alleine, Camillo. Dein Spezi Johannes hat immerhin am Kreuz ausgeharrt und du hast ihn deiner Mutter anvertraut. Camillo, du bist zum Trösten da, nicht zum getröstet werden. Im Übrigen gibt es mehr Menschen in deiner Umgebung, die mit dir Freundschaft schließen möchten. Mehr als du ahnst. Tatsächlich, Herr, und woran erkenne ich sie? Hast du nicht zwei Ohren und einen Mund? Du sollst doppelt so viel hören als reden, Camillo. Dann wirst du sie entdecken. Ich will schließlich nicht jeden, Herr, und es ist gewiss nicht einfach, mit einem Pfaffen Freundschaft zu schließen. Und welche besonderen Wünsche hast du? Herr, ein Freund muss verschwiegen sein, soll zuverlässig und treu sein, sollte intelligent sein und, naja, man muss mit ihm Pferde stehlen können. Hast du nichts vergessen, Camillo? Verzeih, Herr, er sollte natürlich auch ein betender Mensch sein. Erfüllst du diese Bedingungen alle auch selbst? Gewiss, Herr, ich meine, ich bemühe mich. Auch das mit dem Pferdestehlen? Ach so, das, naja, das musst du nicht wörtlich nehmen, Herr. Hühner täten es auch. Camillo, Camillo, ein bisschen Geduld. Ich will sehen, was ich machen lässt. Camillo tritt nach diesem Gespräch eine Reise an und macht dort eine Bekanntschaft mit einem Pilger aus der Heimat. In kürzester Zeit freunden sich beide an. Camillo muss sofort an das Gespräch mit Jesus denken, denn er erkennt in dem gehäuften Zufälligkeiten das Wirken Gottes. Zu Hause angekommen, läuft er in die Kirche. Herr, das hast du wirklich geschickt eingefädelt. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst nur etwas Geduld haben, Camillo? Hast du, Herr. Ich danke dir für diesen wunderbaren Menschen. Stell dir vor, er hat ganz neu zu dir gefunden und will jetzt ein entschiedener Christ sein. Ich weiß, Camillo, du sollst ihm dabei helfen. Ich ihm helfen? Aber Herr, es ist umgekehrt. In der kurzen Zeit unserer Freundschaft habe ich mehr von ihm gelernt, als er von mir. Deshalb habe ich ihn dir ja geschickt, Camillo. Ist es denn so schlimm mit mir, Herr? Nun lass nicht gleich den Kopf hängen, Camillo. Gerade Priester können von jüngeren Christen noch viel lernen. Ich will, dass ihr Zeugen meines Glaubens seid. Einverstanden, Herr. Ich möchte ihn und seine Freunde dir anvertrauen und dich bitten, gut auf sie aufzupassen. Schließlich sind wir ja alle deine Brüder. Damit machst du mir eine große Freude, Camillo. Ich werde auf sie Acht geben, wie auf meinen Augapfel. Danke, Herr. Verzeih, wenn ich jetzt meinen jungen Freund anrufe. Ich muss ihm das unbedingt sagen. Dann beeil dich, Camillo. Es ist schon sehr spät. Ich bin schon weg, Herr. Don Camillo sucht Freunde. Wen suchen wir? Wer gehört zu uns? Wer ist uns wichtig? Wer ist uns nahe? Familie? Freunde? Brüder und Schwestern? Den Text der Predigt, den wir gleich hören, ist ein Text der Bibel, den ich ein wenig ungewöhnlich finde. Mit der Aussage habe ich mich immer schwer getan. So als Mutter, wenn der eigene Sohn sagt, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder? Ich bin auf die Predigt gespannt, sehr gespannt.
Ja, ich wünsche allen gesegneten Gottesdienst heute Morgen hier, wenn es draußen auch regnerisch ist. Ich hoffe, die Sonne Jesu Christi scheint die Herzen hinein und dann wird's gut. Das Thema habt ihr schon erfahren, geht um die Verwandtschaft Jesu, Verwandtschaft mit ihm, dem Herrn der Welt. Wer gehört dazu? Wie kommt man dazu? Wie gestaltet sich das? Das soll uns heute so bewegen. Ja, denkt man unsere natürliche Verwandtschaft, unsere irdische Verwandtschaft. Jeder hat irgendwo Verwandten, die jüngeren oder älteren Generation. Gestalte die Beziehung innerhalb der Verwandtschaftskreise, ja, so ganz unterschiedlich. Wir haben Verwandte sehr weit weg, in der Ferne. Ja, eins ist ein Vorzug. Man reibt sich nicht miteinander. Ja? Man kriegt jetzt so den Streit miteinander. Gut, wenn sie nicht so nah sind. Aber die Beziehung kann auch verloren gehen. Wenn man so selten sieht, so wenig persönlichen Kontakt hat, mal Hilfe braucht. Ja, dann sind sie weit weg. Auch in der Stellung ist es so unterschiedlich mit der Verwandtschaft. dem Status, den sie haben, die Verwandte. Es gibt Verwandte, auf die können wir stolz sein. Wunderbar, sie zu uns gehören. Es gibt auch andere, da ist es nicht so mit der Wertschätzung, sind wir nicht so stolz drauf. Oft beurteilen wir das so nach Mühe und Nutzen, wie das gerade so für uns die Auswirkung hat, ob man sich mit den Verwandten schämen muss, ihnen ausweichen muss, ob man sie gern hat. Wie ist das bei dir? Hättest du gern einen großzügigen Millionär in der Verwandtschaft? Nie mehr finanzielle Sorgen? Hättest du gern einen Landstreicher in deiner Verwandtschaft, der so an die Tür klopft, die Nachbarn gucken? Könnte peinlich sein. Oder gelingt es uns auch da zu lieben, wie es Jesus gelehrt hat? Ja, manchmal gar nicht so einfach. Auch bei Kindern, wenn sie mal ganz andere Wege gehen, was uns nicht gefällt. Wie gestalten wir die Beziehung? Können wir da so lieben, dass sie wieder zurückfinden? Ich habe das im letzten vorigen Dienstort mal so erlebt, mit der Familie in unserer Straße, die ich hin wieder besucht habe. Sie hatten eine Tochter, die auch in der Kirche mal aktiv war, im Kindergottesdienst, und dann durch Kontakte von dem Weg abgewichen ist und dann Muslimin wurde, sich ganz muslimisch gekleidet hat, Kontakt zum Elternhaus abgebrochen hat, sich nichts mehr sagen ließ, nicht mehr zurückholen ließ. Die Eltern waren großer Sorge, waren ratlos. Was sollen sie nur tun? Ja, es kann ganz schwierig sein, wenn so jemand aus dem Rahmen fällt. Und oft ist es so bei den Erziehungszielen, dass Eltern froh sind, wenn die Kinder so ganz bürgerlich sind, gute Tugenden haben, fleißig sind, im Leben zurechtkommen, nicht auffällig sind, dass ist den meisten so, okay, das ist gut so. Ist das alles? Nein, ist viel zu wenig. Aber wir können uns auch Verwandte nicht aussuchen. Die werden uns zugeteilt durch Heirat. Schwiegerkinder, oft ganz anders als die eigenen Kinder. So, ja, werden wir auch in Herausforderung gestellt und müssen da auch lernen, zu lieben, anzunehmen. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir da auch, gibt manche gelungene Beziehungen, gibt manche gestörte Beziehungen, verschiedene Arten. Bei den Erzvätern sehen wir das, im Leben von David sehen wir das. David und seine Kinder, ein großer Problembereich. Wir merken, gute Verwandtschaft gelingt nicht immer so. Vorhin stand am Begrüßungsbildschirm, ja, Familie ist cool. Ja, ob es immer cool ist, kann auch mal nervig sein. So unterschiedlich läuft das. Aber es geht heute um mehr. Es geht um die Beziehung zu Gott, die Verwandtschaft mit Jesus, um den Herrn und Retter. Vielfach wird das so verallgemeinert, sind ja alle Christen. Wie zeigt sich das mit der Verwandtschaft? Die Geschichte heute, ja, die hier vorne steht, soll uns das wichtig machen. Ich lese nochmal vor, nach dem Luthertext. Als Jesus noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Soweit die Aussage Jesu. Ein großes Vorrecht. Man kann verwandt sein mit Jesus, zu seiner Schar gehören. Wir können staunen über dieses Angebot Gottes, über diese Gnade, das Geschenk Gottes. Wenn er einlädt, komm zu mir, darfst mein Verwandter sein. Das so, ja, unser Vorrecht, soll unsere Sehnsucht sein, zu dieser Verwandtschaft zu gehören, solange wir leben. Ja, Beziehung leben, verwandt sein mit dem Herrn der Welt. Bedenken wir das mal so, mit dem Herrn der Welt, dem Größten, so in guter Gemeinschaft und Liebe verbunden zu sein, dem, der alle Macht hat, der Völker entstehen lassen kann, Völker auslöschen kann, Welten schaffen kann, Welten vernichten kann, mit dem verwandt sein. Mit dem verwandt sein, der uns liebt, ja, der sein Leben lässt für seine Freunde, wie es in der Textlesung hieß. Ein ganz großer Vorzug, der für dich starb, sein Leben, sein heiliges Leben für dich gab. Mit dem dürfen wir innig verbunden sein. Mit dem, der uns Helfer ist in der Not, wenn wir mal am Ende sind. Wir dürfen verwandt sein mit ihm, der für uns sorgt. Ja, der uns ewiges Leben schenkt, über dieses Leben hinaus eine Herrlichkeit verheißt bei ihm in seiner neuen Welt. Ganz großartig. Und weiter, wir dürfen du sagen zu ihm, so in inniger Beziehung leben mit ihm. Du sagen zur höchsten Majestät, die es in dieser Welt gibt. Das können wir im irdischen Bereich nicht so. Wenn du nach Berlin fährst und triffst den Bundeskanzler, sagst du auch, hey Olaf, wie geht's dir? Da gelten Förmlichkeiten, die man einhalten muss. Wir dürfen einfach du sagen zu Gott. Aber nicht jeder ist automatisch dabei. Deshalb so als erster Gedanke, komm zu Jesus. So einfach macht uns Jesus das. Bist eingeladen, darfst einfach kommen. Und damals kamen die Leute, das sehen wir in dem Text, auch in anderen Texten, wenn Jesus geredet hat. Die Jünger waren da, um ihn geschart. Drumherum interessierte Leute, Leute vom Volk, vom Dorf, die kamen immer mehr hinzu. Die Menschenmenge um Jesus wurde immer größer. Es waren damals Leute, die wirklich was erfahren wollten von Jesus, die interessiert waren. Äußerlich, von der damaligen Situation her auch verständlich, die hatten ja nicht so viel Ablenkung wie wir, gab es keine Kioske mit meterlangen Zeitschriftenregalen, da gab es keinen Fernseher, die schauten nicht dauernd auf ihr Handy, ja, die hatten wenig Ablenkung. Wenn Jesus dann eine Rede hielt im Dorf oder am Strand, vom Reich Gottes redete, da sprach sich rum, die Leute kommen, da gibt es was Neues zu hören, so anders wie unser gleichgültiges Volk heute. Das erleben wir in Simmern der Stadtmission genauso wie ihr hier in Werlau. Man kann viel einladen, aber die Leute haben so ihre Ausreden und es ist ihnen nicht so wichtig. Ja, da machen wir uns als Gemeinde oft viel Mühe und erleben wenig Erfolg. Jesus zieht die Leute an. Er redet anders als die Schriftgelehrten, als die damaligen Redner. Was er sagte, das traf ins Herz hinein, das bewegte die Leute. Was die Einzelnen auch damals bewegten, ist nicht näher beschrieben. Ob es Neugier war, ob sie mal eine eigene Meinung bilden wollten über Jesus, ob sie Gott mehr kennenlernen wollten, ob sie prüften, ob das zum Alten Testament passt, was er sagt, ob sie eine Sehnsucht hatten nach dem Heil, nach Gewissheit der Rettung. Mag eine Mischung gewesen sein. Und da stehen sie, die Jünger nah um Jesus, das Volk drumherum. Und die Leute haben Zeit zum Zuhören. Schaut nicht nach 30 Minuten auf die Uhr, predigt bald zu Ende, Amen kommt. Die hatten Zeit. Und die Maria von Nazareth, die hört auch davon, vielleicht so 3 Stunden Fußweg von dort weg. Und die Leute erzählen ihr, dein Sohn, der reist da um den Ortschaften rum, der predigt, unerhört, was der sagt. Weißt du das überhaupt schon? Was der da wagt in seinen Aussagen, das ist gefährlich, das gibt bestimmt Ärger mit der Polizei. Der greift die Theologie an, die Traditionen an. Die Maria muss sich das anhören und ist wahrscheinlich ratlos. Was soll ich tun? Was macht die Mama Maria? Wahrscheinlich steigt ihr Blutdruck. Ist peinlich, wenn unser Sohn, den ich großgezogen habe, so zum Gerede der Leute wird. Habe ich was falsch gemacht in der Erziehung? Wo führt das hin? Und die Halbbrüder Jesu sagen das ähnlicherweise, wird später mal berichtet im Evangelium. Der hat sich so extrem entwickelt. Als Junge, als Kind war er so brav und folgsam dabei. Aber jetzt mit seiner Frömmigkeit, der übertreibt es total. Der macht uns zum Außenseiter. Der passt nicht mehr in unsere Familie. Der passt nicht mehr in unser Dorf hinein. Der ist ein Querdenker. Es genügt doch, in die Synagoge zu gehen. Auch Sie sind eingeladen zu hören, die Botschaft Jesu, das Evangelium. Auch Sie brauchen diese neue Verwandtschaft, diese Verbindung mit Jesus, diese Unterordnung unter den Erlöser. Und die Maria mit diesen Söhnen sind sich einig, wir müssen da was tun. Es geht um Familienehre. Das war in der damaligen Kultur auch noch viel wichtiger als bei uns heute. Wir müssen ihn ausbremsen. Am besten holen wir ihn da weg nach Hause. Nur kein Aufruhr. Schönes Mittelmaß im Glauben. Nur nicht zu intensiv. Lieber ein fauler Friede mit Gott. So dachten sie vielleicht. So denken heute viele. Nicht extrem werden. Nicht so einseitig werden, schön ausgeglichen sein. Ich weiß nicht, was wir als Eltern gemacht hätten mit solch einem Sohn. Aber wir können auch fragen, hatte Maria vergessen, was Jesus damals sagte bei der Hochzeit? Mama, du kannst jetzt nicht mehr über mich bestimmen. Ich gehe den Weg meines Vaters im Himmel. Ich gehöre ihm und höre auf ihn. Tu seinen Willen. Du hast nichts mehr zu befehlen. Da ist jetzt eine Grenze überschritten. Ich bin meinem Vater allein untertan. Die Maria denkt, Jesus, warum gehorchst du mir denn nicht mehr? Sie hatte diesen Weg Gottes noch nicht so kapiert. Maria muss lernen. Mein Sohn gehört Gott, ihm allein. Mein Sohn wird keine Kopie von Maria und Josef. Ich muss ihn loslassen. Auch das müssen wir als Eltern lernen, mussten wir auch lernen bei unseren Dreien. Man muss sie loslassen. Und wenn sie gläubig werden, gehören sie Gott, sind sie Gott untertan. Und er bestimmt ihr Leben. Und da wollen wir seiner Führung nicht im Wege stehen. Ich lasse mal ein Zitat. Wer Kinder an sich bindet, der verliert sie. Wer Kinder loslässt, gewinnt sie. Ja, Jesus lebt da seine Berufung ganz frei, gehorsam zum Vater. Er ruft zur Umkehr, ruft zum Reich Gottes hin, zur Königsherrschaft Gottes, verheißt neues Leben. Er macht das mit Leidenschaft, mit Herzblut, so mit ganzer Hingabe und in aller Deutlichkeit. So deutlich, dass für viele auch unbequem ist. Es gibt bei Jesus nicht den Dialog, wie man das heute so schön darstellt. Jeder hat Recht, jeder sagt seine Meinung und jeder toleriert alles und dann wird es alles so schön friedlich mittelmäßig. Nein, Jesus macht das anders. Klare, deutliche Wahrheit. Ja, die Angehörigen kommen da an bei Jesus. Nicht zum Zuhören, sondern sie finden das Ganze tragisch und wollen ihn da wegholen. Maria, ihre Kinder denken, wozu Umkehr, wozu Verwandtschaft mit Jesus beginnen. Wir alle sind doch gläubig. Das sollen Sünder tun, die in den Zollbuden sitzen oder gegen Gottes Gebote verstoßen. Wir brauchen das doch nicht. Und so denken viele heute in Deutschland oder dachten viele in Deutschland, wir sind doch alle Christen, wir gehören doch alle zur Kirche. So konnte man vor ein paar Jahrzehnten noch sagen, ich gehe doch zum Gottesdienst, bin anständig und spende, wozu noch mehr? Ja, so ist Volkschristentum, so war es Judentum damals auch, so einfach selbstverständlich dazugehören. Aber die Bibel macht hier deutlich, Mitgliedschaft in einer Organisation ist noch kein Kennzeichen fürs Christsein. Viele Spendenbelege ist kein Kennzeichen für Christsein. Getauft sein ist noch kein Kennzeichen fürs Christsein. Ja, so ging es oft über Jahrhunderte. Geboren, getauft, konfirmiert, man ist ja dabei. Und die Leute fühlten sich in falscher Sicherheit. Ja, viele haben das Wort Gottes mal gehört, aber ihr Herz dafür nicht geöffnet. Und Jesus lädt ein, komm, höre zu und dann tu den Schritt. Ja, es beginnt mit dem Hören. Dem Hören mit offenem Herzen. Und dann als nächster Gedanke, werte Bruder und Schwester. Für die Maria war klar, wir sind ja alle verwandt mit Jesus. Engstens verwandt. Und für Jesus war auch klar, ich bin leiblich verwandt mit Jesus. Aber für Jesus war auch ganz klar, ich bin nicht geistlich verwandt mit meiner Mutter und den Brüdern. Er stellt die Frage hier, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Frage zum Nachdenken. Wer da mal zugehört hat, hat sich auch gemerkt, dass da eine klare Antwort sein muss und wie es aussieht im eigenen Herzen. Aber hier sehen wir, es kommt keine Antwort. Verlegenheit. Wenn Jesus dich fragt, bist du verwandt mit Jesus, mit mir? Bist du Gottes Kind? Bist du sein Eigentum? Ich weiß, wenn ich mit Menschen rede und frage mal so etwas, dann kommt meist so verlegene Antwort. Ja, ich denke schon, ich hoffe auch, weiß nicht so ganz genau. Aber meine Eltern haben mich so erzogen. Ja, das sind dann so die halben Ausreden, die unklaren Worte. Aber damit kann man nicht leben. Damit kann man nicht in die Zukunft gehen. Damit kann man nicht sterben mit solchen halben Antworten. Das ist zu billig, das ist zu leichtsinnig. Es geht ja um mehr, um ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn und Erlöser. Es geht um Himmel oder Hölle, da entscheidet sich unser Schicksal dran. Jeder muss die Frage klären. Das wird hier in der Bibel deutlich. Es gibt zwei Abstammungslinien. Die biologische, von unserer Herkunft her, von Geburt her. Wir haben Gene der Eltern in uns. Wir sind unzertrennlich verwandt. Wir können das ja nicht kündigen. Wir haben das ja nicht ausgesucht, wer unsere Eltern sind. Wir sind geliebt worden, versorgt worden, erzogen worden. Das ist die Abstammungslinie. Und wer gute Eltern hatte, kann ein Leben lang dankbar sein dafür. Es prägt ein Leben, ist ein Vorzug. Aber es ist nicht alles. Die geistliche Abstammung ist wichtiger. Nicht von den Eltern, nicht von den irdischen Genen. Sie ist Gottes Wunsch für dich, diese geistliche Abstammung. Sie kommt vom Herzen Gottes her, von Gottes Sehnsucht, dass er Kinder hat in dieser Welt. Nicht nur Geschöpfe hat, sondern Kinder hat. Deshalb fordert Jesus zur Umkehr auf, sich dem Reich Gottes anzuschließen. Deshalb gilt sein Wort der Einladung. Sein Geist will göttliches Leben schaffen. Göttliche Verwandtschaft schaffen. Wo ein Mensch sein Herz öffnet, da wird er einziehen. Da kommt ein Jesu Gesinnung, sein Geist in unser Leben hinein. Das wird so deutlich gemacht im Johannesevangelium. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, besser gesagt das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. den, die an seinen Namen glauben. Wie wer ihn aufgenommen hat, der darf zu Gottes Verwandtschaft gehören, darf zu Jesus gehören. Das ist der Vorzug, den wir haben. Und so können wir bitten, Herr, komm in mein Leben hinein. Ich will dir gehören, will dir folgen. Ich will verwandt sein mit dir, jetzt und alle Ewigkeit. Das ist ein Glück, ein Vorzug. Wie für die Jünger damals, so heute, wenn jemand darum bittet. Das gilt auch Maria und den Söhnen. Kehrt um, hört auf mich, sagt Jesus ihnen. Und die sagen, unerhörte Forderung, was der sich anmaßt, was der sich einbildet, so zu reden, das haben wir doch nicht nötig. Sie haben nicht so recht begriffen. Eine neue Zeit hat begonnen. Das alttestamentliche Denken geht zu Ende. Neue Ära beginnt. Denkt jetzt nicht mehr in den alten Wegen, nur noch an Gesetze halten. Folgt mir. Es geht jetzt nicht um Beschneidung, um Gesetz, um alttestamentliche Opferordnungen. Es geht darum, den Retter zu haben, der am Kreuz für euch stirbt. Das gilt. Ja, daraus bildet sich aus solchen Menschen, die den Schritt zu Jesus tun, diese neue Familie, diese Gemeinde Jesu. Unterschiedlich in der Veranlagung der Art, im menschlichen Bereich und doch verbunden durch Jesus, den Erlöser, durch die geistliche Abstammung. Wir haben den gleichen Vater, der verbindet. Auf den hören wir, wir wollen tun, was er sagt, dem gehorchen wir, so gut wir es können. Den wollen wir bezeugen, wo Gelegenheiten sind. Wir wissen auch, das ist manchmal so unser Problem, dass wir es nicht so können, es nicht so gelingt. Dieses Kind seinem Gehorsam, wissen auch um unser Versagen, wo wir manchmal schweigen, wo wir reden sollten, wo wir verzeihen sollten, es uns schwerfällt, wo wir immer wieder gleiche Fehler machen, so da rauskommen aus der Falle. Aber wir dürfen Vergebung bitten. Wir haben einen reichen Vater an Güte, an Gnade, dürfen mit ihm leben. Ja, so gibt es Veränderung im Leben, wenn wir zur Gemeinde Jesu, zu seiner Familie gehören. Und es ist immer ein klarer Wechsel. Es geht um seinen Willen, nicht um unseren Willen. Es ist ein klares Nein zur Selbstverwirklichung, zur Selbstbestimmung unseres Lebens, zur Autonomie, sondern es geht dann um Hingabe. Sein Wille ist besser als mein Wille. Sein Weg ist besser geplant als meine eigenen Pläne. Wir wollen zu ihm, seiner Verwandtschaft, gehören. Und Jesus macht es uns leicht. Keine Aufnahmegebühr, keine Warteschleife, kein Eignungstest, einfach nur komm, wie du bist. Ja, wer den Willen tut, der vom Vater, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und wenn wir dann den Schritt getan haben, so zu ihm gehören, dann ist auch wichtig, dran zu bleiben, dabei zu bleiben in der Familie Jesu. Ja, wenn wir zu ihm gehören, ist der wichtigste Schritt getan, aber es ist nicht immer alles gut und so nach Gottes Plan. Es ist nicht einfach so eine Rolltreppe zum Himmel hoch und wir jubeln nur noch. Es gibt einen, dem gefällt das gar nicht, wir den Schritt tun. Einer, der ganz stark dagegen stemmt. Einer, der alles in Bewegung setzt, davon abzulenken, von dieser neuen Familie. Der Satan, der Teufel, der uns wegziehen will, der Durcheinanderbringer, der uns ablenkt. Deshalb, einmal wieder in der Bibel, bleibe beim Vater. Bleibt meine Freunde, sagt Jesus. Bleibt bei dem, ja, nach dem Hebräerbrief Gebrauchswort, bleibe bei dem ältesten Bruder. Das ist so unsere Aufgabe, dann auch Treue halten zu dieser Familie. täglich so in der Gemeinschaft mit ihm sein, täglich so im Gebet, im Bibellesen dran zu bleiben. Sehen wir die Bibel so als Liebesbrief Gottes an uns. Er hat uns Wichtiges zu sagen. Da wollen wir Entdeckungen machen, forschen. Wenn es geht, auch auswendig lernen. Ja, wollen bei ihm auftanken, ihn loben. So bleiben wir in der Gemeinschaft mit ihm. Und es mag sein, dass irgendwann mal eine Zeit kommt nach Jahren, wir verlieren so die Lust, es kommt so Routine hinein, es läuft so alles so ganz normal. Da wollen wir uns immer wieder neu besinnen. Wie treu ist er doch zu mir? Ich will auch treu sein zu ihm. Er ist doch immer für mich da. Aber bedenken, wie reich hat er mich beschenkt, mein Leben neu gemacht. Das will ich doch nicht verlieren. Aber bedenken, er gibt mich nie auf. Er lässt da nicht locker. Und wir wollen auch nicht loslassen. So wie beim Marathonlauf. Haben wir so einen Bericht gelesen von einem Buch von Michael Herbst, dem Theologen, der in seinen jüngeren Jahren den Sport ausgeübt hat. Ja, im ersten Drittel sagt er, tut man motiviert, fröhlich loslaufen. Und das geht wunderbar mit aller Kraft. Und so das zweite Drittel, da wird schon ermüdend, anstrengend. Oh, denkt er, hoffentlich halte ich das durch. Und im letzten Drittel sagt er, da kann man nicht mehr. Da will man am liebsten aufhören, so schnell wie möglich, sich bequemer machen. Schöneres Leben gönnen, was trinken, Eis essen. Er sagt, er hat es immer so gelaufen, so mit über 30 Kilometern und konnte nicht mehr. Und dann sieht er da, nach einer Biegung, steht sein Töchterlein da und feuert ihn an. Los, Papa, lauf, los, lauf, gib nicht auf, weiter. Und das sagt er, das hat ihn so motiviert, dass er weitergelaufen, hat das Ziel erreicht. Geht es auch so in der Verwandtschaft Jesu? In jeder Gemeinde ist bestimmt jemand dabei, der müde geworden ist im Lauf. Sind da in jeder Gemeinde Leute dabei, die anfeuern, die ermutigen, die trösten, die weiterhelfen? Darin erweist sich Gemeinde Jesu, Verwandtschaft Jesu, so einander tragen, einander helfen. Sie miteinander auf Gottes Wort hören, einander auch Mut machen, dran zu bleiben. Und so kann man sagen, jeder Gottesdienst, wie auch heute, ist ein Verwandtschaftstreffen, ein Verwandtentreffen mit Jesus und seinen Nachfolgern. Wir hören auf den älteren Bruder. Wir teilen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir helfen einander, verstehen uns, nehmen uns an. Wir vertrauen miteinander, überleben miteinander Durststrecken, Krisen, die auch kommen werden. Und wir lieben uns als Gemeinde Jesu, wie der Herr uns, wie er es uns vorgelebt hat. Ich weiß, es gelingt nicht immer so. Ich habe oft im Leben Gemeinde empfunden wie eine Baustelle oder wie ein Garten, wo auch Unkraut wächst. Wo der Zaun kaputt ist, ja, so kann es gehen. Manchmal gibt es Klagen der Gemeinde, Fehler, die nicht bereinigt sind. Und es kann auch mal sein, dass es uns so geht, dass wir denken, es ist zum Davonlaufen. Was machen wir dann? Wir denken an Jesus, der uns teuer erkauft hat. Er will, dass wir treu bleiben. Es kommt uns zugute, wenn wir es tun. Ganz wichtig, aber wenn wir voller Termine sind, voller Arbeit sind, uns alles zu viel wird, vieles aufgedrängt wird, viele Angebote, wir wollen nichts versäumen, Dauerblick auf Smartphone, ja, es kann uns vieles ablenken, aber wir uns das sagen lassen, bleiben wir dabei. Wie die Rebe am Weinstock, das Blatt, die Frucht an der Pflanze, ohne das Dranbleiben, sind wir tot. Und auch wichtig, wir als Verwandte Jesu füreinander beten. Jeder hat Lasten zu tragen, wollen Lasten teilen, es leichter wird für alle. wollen niemand allein lassen. Wir wissen, das Problem der Einsamkeit in unserer Gesellschaft, in der Gemeinde soll es nicht so sein. Ja, und wenn wir das so leben, der Verwandtschaft Jesu, der Verbindung mit dem Vater, dann bereiten wir Gott Freude. Dann kann Gott stolz sein auf seine Kinder. Kann Gott darauf hinweisen, seht mal, wie wunderbar die mir folgen, wie die zu mir stehen. Können wir etwas sein, wie es der Epheserbrief sagt, es wird etwas sein zur Ehre des Vaters im Himmel. Ja, das darf unser Wunsch sein, unserem Herrn Jesus, unserem Vater im Himmel Freude bereiten. Und wenn man ankommt bei ihm, das Ziel erreicht ist, wir so alle Hindernisse überwunden haben, werden wir im Rückblick danken. Er hat mir sein Wort gesagt, hat mir geholfen, dass ich zu ihm gehöre. Ich darf sein Kind sein und bleiben, darf in seine Herrlichkeit hineinkommen. Ja, wunderbar, Gott die Tür zum Himmel öffnet und wir wissen, es hat sich gelohnt. Es war ein wunderbarer Weg, mit ihm unterwegs zu sein. Merken wir, wie wichtig es ist, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Sie soll unseren Platz ausfüllen. Das ist unsere gute Bestimmung von unserem Herrn. Und die wollen wir leben. Uns dann ewig freuen bei ihm. Amen. Ich bete noch. Und danke, lieber Vater im Himmel, für diese Einladung zu dir. Danke, du lässt uns nicht einfach laufen. Du gehst uns nach, du rufst. Du gibst uns Kraft, den Glaubensweg zu gehen, dass wir dabei bleiben. Ja, Herr, schenk das auch weiter. Hier für jeden Einzelnen, für die Gemeinde, dass sie als Verwandtschaft Jesu lebt, dass sie das bezeugen kann, vorleben kann, dass es deutlich und sichtbar wird, wir gehören zu dir, wir haben es gut bei dir. Amen.